Hast du das gehört?
Ich habe nichts gehört.
Nein.
Außer das Atmen von meinem Hund, der hier neben mir liegt.
Also, du hast überhaupt gar nichts gehört?
Trotzdem geiles Intro, Kamil.
Ja, scheiße. Habe ich hier alles super geil vorbereitet. Um das mal kurz runterzubrechen, alle, die es jetzt auch nicht gehört haben. Ich habe hier ein Intro vorbereitet und es dem Moritz vorgespielt. Und auf meine Rückfrage kommt jetzt leider raus, dass ich der Einzige war, der es gehört hat. Naja,
ist
egal.
Doch herrlich.
Damit abgekürzt, hallo, herzlich willkommen. Wir haben heute den Mittwoch. 26.
Genau.
Februar 2020. Ich komme vom Spätdienst. Und du, Moritz, wo kommst du her?
Ja, Tellmann Teilzeit, würde ich sagen. Heute war Mittwoch und heute ist Mittwoch. Und das heißt bei mir in meinem glücklichen Lebensmodell Teilzeittag. Dennoch habe ich gearbeitet und ich durfte heute, trotz dass ich wieder in Düsseldorf bin, einigen kolumbianischen operationstechnischen Assistenten eine Abschlussprüfung abnehmen. Und es war herrlich, weil es sich so anfühlte, als wäre ich doch wieder weg gewesen.
Haben die auch alle einen Akzent gehabt? Ja, oder?
Unfassbar. Also ich beherrsche die spanische Sprache ja muy bien, muss man sagen. Also ich bin ja sozusagen Hobby-Spanier. Ja, sí. Ja, und bei Spanisch finde ich immer so geil, dass ich den Mund kaum aufmache. Ja? Und genauso war auch die ganze Prüfung. Die Roche González. Super anstrengend. Super anstrengend, dieses Spanisch zu folgen.
Bestande.
Du verstehst, ja? Also wirklich, also der gesamte Prüfungsverlauf, es war wirklich herrlich, hat Spaß gemacht, muss ich sagen. Es waren auch sehr gute Prüflinge dabei. Aber es ist echt anstrengend, diesem Deutsch-Spanisch zuzuhören, weil die kriegen, die haben den Mund ja die ganze Zeit so auf halb acht. Ne? Das ist also wie so eine Arthrose hinten im Kiefergelenk. Immer so halb auf, als wäre da irgendwie Botox reingegangen, hinten in den Masseter. Ne? Masseter für alle Nicht-Informierten, einer der stärksten Kaumuskeln, die wir so haben.
Ich weiß, was du dir gewünscht hast in dem Moment. Du hast dir unterm Schreibtisch ganz insgeheim eine Wutorgel gewünscht, oder?
Ich habe sie sogar die Wutorgel gespielt mit.
Ja, Thema Wutorgel übrigens, das habe ich neulich gelesen. Du kennst ja das Weltkulturerbe und die Weltkulturerbe und so weiter, ne? Das ist ja ein Begriff. Wusstest du, dass es auch immaterielle Kulturerben gibt? Offiziell, dass es auch eine Liste gibt und man hat sich bewerben können als Land und als Bundesland. Und mir fällt das gerade ein, weil die Kunst des Orgelbauens ist
auch
offiziell
ein Kulturerbe.
Ja, offiziell ein immaterielles Kulturerbe Deutschlands. Ich weiß nicht mehr welches Bundesland, aber tatsächlich fällt Wutorgel ins Kulturerbe.
Also damit haben wir eigentlich schon die Akkreditierung für einen kulturell wertvollen Podcast gewonnen, denn wir berichten über solche wirklich wichtigen und schönen nachhaltigen Geschenke der Kultur an uns. Ich google
die
jetzt mal nicht. Die Wutorgel. Bleiben wir bei der Wutorgel, weil sonst finde ich nachher noch heraus, dass, was weiß ich, das Putzen des hinteren rechten Backenzahns auch noch irgendwie Weltkulturerbe ist.
Alles.
Ich weiß es nicht.
Wenn das eine besondere Form des Putzens ist, die nur in Deutschland so
die
weitergegeben
zirkuläre
wird.
Zirkuläre Schripp-Schrapp-Schrupp-Technik, ne?
Dr.
Best.
Nach Dr. Best. Dann hat das auch absolut seine Berechtigung.
Von führenden Zahnarztgattinnen empfohlen. Das ist auch immer so der beste Werbespruch. Ne? Immer, ist immer die Gattin, die das auch noch empfiehlt. Dann muss es halt gut sein.
Das stimmt. Ja, andere Beispiele waren Glasbläserei oder Wiener Walzer und so weiter. Also ganz spannend, aber man muss auch sagen, irgendwie will ja jeder heutzutage seinen
jeder
Teil.
Will erben. Jeder will erben und auch das Erbrecht ist komplex, deshalb verschonen wir jetzt, glaube ich, unsere Zuhörer.
Okay. Ja, ist ja okay. Also du hast viel Wichtigeres heute gemacht. Du hast Prüfungen abgelegt. Haben die alle bestanden jetzt?
Das darf ich ja nicht sagen. Ich bin ja auch da.
Ach so.
Ich sage mal so, alle Prüfungen waren wirklich sehr
gut,
schön, genau, sehr schön und auch teilweise amüsant und ich bin da mit einem guten Gefühl rausgegangen. Ich muss nämlich sagen, es ist ein sehr gutes Gefühl, wenn man im Gesundheitswesen arbeitet und nicht nur Akteur ist oder die Exekutive darstellt, sondern auch noch die Prüfikative. Also sprich nochmal so eine letzte Instanz darstellt, zu gucken, ist jemand berufsgeeignet, ist er in der Lage, das zu machen, weil es geht ja gar nicht um das Fachwissen eigentlich, sondern es geht tatsächlich in so einer Prüfung auch um die Reifefeststellung. Also ist jemand befähigt, wirklich diesen Beruf auszuüben und das in einer halben Stunde so herauszufiltern und herauszufinden, also was Kommunikation angeht, Methoden, Fachkompetenz, Arbeitsmoral, aber auch Lernbereitschaft, das ist echt Hammer, weil da bündelt man so alle seine Fertigkeiten, die man so erworben hat, ne, im Rahmen seiner eigenen Ausbildung und
oder halt auch nicht. Hast du immer Prüfungsangst gehabt?
Gott sei Dank bin ich wirklich das Musterbeispiel, das Paradebeispiel der kompensierten Prüfungsangst. Also bei mir ist eher so, dass ich versuche, eine Prüfung schnell in so eine Gegenprüfung umzuformen, wie so ein Knetball. Das heißt, ich versuche, die Prüfer echt schnell in so eine Richtung zu bringen, dass ich dann anfange, Fragen zu stellen. Also Prüfungsangst habe ich schnell abgelegt, was aber auch natürlich so ein bisschen an der Extrovertiertheit des Charakters und der Kommunikationsart liegt. Aber ich sag mal so,
du laberst dir einfach
zu. Genau, ich laber dir einfach zu, aber ich nenne es Prüfungsrespekt. Ich habe Respekt vor Prüfung, Respekt, okay. Und ich glaube, mit Respekt da reinzugehen, dann signalisiert man auch direkt, ich habe hier zwar keine Angst, aber ich bin jetzt auch nicht der King. Also das darf man ja auch auf keinen Fall machen, mit so einer Krone und so einem Zepter in so eine Prüfung reingehen und direkt einen so auf Macker machen. Und
ja, du kannst natürlich immer zulabern, aber wenn du dann auch voll dran vorbeilaberst, dann hast du denn, ich hab das nämlich bei mir, hast du einen Mechanismus oder irgendwas, was du vor einer Prüfung immer gemacht hast?
Auf jeden Fall. Also das Allerwichtigste ist, ich würde in keine Prüfung gehen, ohne vorher beim Sport gewesen zu sein. Ja, wir kennen das ja. Wir sind ja beide so Fitness-Junkies und wir wissen ja alle, Stress, gerade positiver Stress, aber auch negativer Stress, sind immer ja so sehr stark mit physiologischen Symptomen verbunden. Also der Körper kommt in Wallung, ne? Herzfrequenz hoch, Blutdruck hoch, Magen-Darm-Trakt spielt verrückt, die Konzentration steigt und sinkt dann wieder. Und ich gehe einfach zum Sport morgens früh direkt, so als ganz normale Routine, und dann ist eigentlich dieser ganze Negativstress auf physiologischer Ebene sofort abgebaut. Und dadurch bleibt eigentlich nur noch so das Residuum, der Rest, der klägliche Rest des Stresses über, nämlich die verbesserte Leistungsfähigkeit. Und ein weiteres Ritual ist, weil ich irgendwann mal gelesen habe, tatsächlich nicht nur in einem Medizinbuch, sondern auch in diversen Magazinen, die ich mal selber mit dem Cover zierte, Proll, Men's Health, da war mal irgendwann eine Studie aus den USA, dass wenn man eine leicht gefühlte Blase hat, ne, dass der Sympathikus so 17-28% stimulierter und aktiver ist und man dadurch bessere Prüfungsleistungen abgibt. Und das heißt, ich versuche nicht mehr unmittelbar vor der Prüfung auf Toilette zu gehen, sondern mit so einem ganz minimalen Harndrang in die Prüfung zu gehen, weil ich genau weiß, ich muss gleich dringend raus, deshalb abliefern, denn ich will ja miktionieren. Funktionieren und miktionieren.
Wie haben die das bitte getestet, will ich mal wissen.
Ich weiß es nicht.
Ich habe immer eine Karottis-Massage gemacht.
Eine Karotte dabei, in die du reinbeißt.
Das hilft doch. Ich habe einfach schön eine Karotte, genau, einfach eine kleine Karotte reingesteckt und dann ging das
schon wieder.
Vielleicht auch zwei.
In den Prüfer, in den Schlitz.
Manchmal auch drei, genau. Wollen sie auch. Nee, aber was ist das, die Halsschlagader, also Arteria Carotis Communis, glaube ich.
Schön, genau, das ist die gemeinsame. Die spaltet sich ja weiter auf in bla bla. Okay, wir wollen aufhören.
Jedenfalls, also die habe ich immer stimuliert und ich merke auch wirklich nachdem ich es gemacht habe und dann tief ausatme, dass es mir sehr geholfen hat. Aber okay, dann wünschen wir mal den ganzen kolumbianischen, spanisch sprechenden Menschen viel Glück und kommen, weil wir uns sonst immer verplappern.
Wir doch nicht.
Kommen wir mal zu einem kurzen Punkt, und zwar habe ich Nachrichten bekommen. Soll ich vorlesen?
Bitte. Ich muss auch sagen, darf ich ganz kurz noch eine Sache vorweg sagen? Dann darfst du sofort vorlesen.
Nein.
Nee, also, ich weiß.
Ich wollte mich immer rächen für die letzte Folge. Als
auch einfach nein. Habe ich nur gelabert. Genau. Sarah sagte auch, meine Frau, irgendwie laberst nur du, Moritz. Und ich so, nein, auf keinen Fall.
Ehrlich? Das ist mir jetzt so noch nicht aufgefallen.
Nee, wirklich, mir auch nicht.
Wirklich, weil ich ja, ich höre auch gar nicht mehr hin. Ich lasse dich einfach labern und dann drücke ich auf Stopp. Dann hat es zu Ende aufgenommen.
Du bist sowieso raus. Du verlässt dann den Raum währenddessen.
Genau, und dann kommt so ein Signal und dann weiß ich, jetzt redet er nicht mehr.
10 Minuten
und dann,
später, dann redet er wieder. Ich kann wieder online gehen. Wie viel wieder einschalten?
Also,
erzähl,
ahoi,
ich bin gespannt.
Ahoi, ihr Ehrenmänner. Ein Lob für den Podcast. Ich arbeite ebenfalls auf See, Klammer auf, Container. Er ist scheinbar ein Container.
Okay, Waffenschmuggler.
Und vielen bin Dank. Per Zufall auf euch gestoßen. Seitdem wird jede Folge heruntergeladen. Weiter so und immer eine Handbreit Wasser unterm Kiel. Sven.
Ach, der Sven. Der Container Sven. So,
ja, wer kennt ihn nicht? Vielen Dank, Sven.
Schöne Grüße.
Svenny Boy. Viel mehr hat er jetzt auch nicht dazu geschrieben, auf welchem Schiffchen. Ich denke mal, das bleibt geheim. Und immer eine Handbreit Podcast unterm Kiel. Okay. So, zweiter Brief. Na, ihr zwei, sagt mal, habt ihr reiche Eltern? Oder woher nehmt ihr euch die Zeit und vor allem das Geld für die ganzen Projekte? Schiff hier, Flugzeug da, Kapstadt tralala. Den einen oder anderen Lacher konnte ich mir jedenfalls nicht verkneifen. Ihr rettet mir den Nachtdienst. Herzallerliebst, Kerstin, Klammer auf. Uni Essen, Klammer
zu. Die Uni Essen, Kerstin, auch da schöne Grüße. Übrigens, Uni Essen, das habe ich ja verraten, meine Studienheimat. Ich habe da studiert und habe immer gute Erinnerungen daran. Also auch wenn ich Essen Nein, ich will jetzt nicht lästern, ich habe zu viel gelästert. In der letzten Folge ist mir aufgefallen. Ich mag das Uniklinikum Essen tatsächlich sehr, weil es trotz der wirklich massiven Größe immer noch sehr familiär ist, muss man sagen. Also klar, es ist eine Uni und es ist ein heftiger Betrieb und viele Kollegen und viel Personal, viel Organisation. Aber ich hatte immer das Gefühl da, egal ob als Student oder als Mitarbeiter, hat man da gearbeitet tatsächlich, dass da irgendwie noch der kurze Draht herrscht. Ne? Also man konnte noch mit jedem irgendwie so per Du und man hat sich gesehen in der Kantine. Und das ist in manchen anderen Großbetrieben tatsächlich echt schwierig, das noch zu gewährleisten. Von daher, toi, 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 Grüße ans Uniklinikum Essen. Auch wenn das, weiß nicht, 345 Tage im Jahr in so einem Dauernebel liegt, ne? Der Ruhrpott ist immer regnerisch und grau. Trotzdem sind die Leute da gut drauf. Schöne Grüße.
Schöne Grüße zurück. Vielleicht läuft man sich ja mal über den Weg.
Ach, du bist Kerstin. Kamil, bist du Kerstin?
Hallo.
Du hast doch wieder einen Fake-Kommentar geschickt.
Ich hab wieder Nachtdienst, genau. Ich war auch sehr häufig dort eingesetzt. Und ja, jetzt ist mir dein Gefühl dort nicht so aufgefallen, aber das ist mir wiederum in Köln aufgefallen, in Köln. Deshalb, also es geht ja meistens darum, einfach auch so auch so ein großes Ungetüm nochmal runterzubrechen auf seine kleinen Stationen. Und da bilden sich dann so ganz gute Allianzen und dann hat man dann noch Spaß im Dienst, glaube ich.
Schönes Studieren dort und immer gute Erinnerungen dran.
Ja, wie gesagt, ich bin da häufig eingesetzt gewesen, weil meine Firma mich da sehr häufig auch einsetzt und dort ihr Büro hat.
Klasse.
Aber das ist ja ein anderes
Security-Firma,
Thema.
Security-Firma ist das, oder? Security. Du bist ja Sicherheitskraft in der
genau,
Uni gewesen.
Ich bin,
genau,
ich bin an der Forte Ventura.
Forte Ventura.
immer nur mit Dresscode. Ja, aber das beantwortet auch so ein bisschen die Frage. Also wir haben jetzt, glaube ich, deine Eltern sind ja erstens auch nicht meine Eltern.
Das wissen wir nicht. Sollen wir mal noch einen Test machen?
Wir sind nicht besonders rich. Können wir mal im Nachhinein machen, vielleicht.
Ja, was heißt rich, ne? Also vielleicht monetär nicht, aber sie sind wirklich von ihrem Lebensentwicklungspotenzial, um das mal zu nennen, sind sie sehr reich, denn sie sind wahre Durchgreifer, ne? Die haben Ideen, setzen sie um, machen einfach. Die haben jetzt einfach ein Haus am
Meer. Ja, aber es ist, glaube ich, also bei mir jedenfalls nicht so. Ja, es ist aber bei mir nicht so, dass ich erstens nicht mit diesem
Pech,
Haus,
ja,
aber zweitens nicht, dass ich dann sagen kann, oh, ich mache jetzt einfach irgendeine Scheiße und ich erfinde jetzt, weiß ich nicht, eine Faszienrolle, die es aber schon seit 10 Jahren gibt und versuch mal, ob ich es selber hinbekomme, nur weil ich quasi dieses Backup habe und keine Angst haben muss. Also das ist, glaube ich, bei uns beiden so, wir haben immer noch unseren soliden Job in der Klinik.
Ja,
oder
und den müssen wir auch beide haben.
Genau, den müssen wir haben, um auch irgendwie runterzukommen, aber auch, um uns drauf zu berufen. Also wenn wir irgendwelche Projekte machen, ob es jetzt für mich auf dem Schiff ist oder auf dem Video, im Videobereich oder bei dir mit dem Camp und mit Spaß an der Freud, Fliegerei, was ja auch nicht günstig ist, dann kann das halt alles in die Hose gehen und wir hätten halt immer noch unseren Job im Krankenhaus.
Ja, und ich glaube, so geht man auch ganz anders an die Dinge ran, ne? Wenn man irgendwie so dieses, wie soll man es sagen, wenn man halt auf so einem Pölsterchen liegt, auf so einem Dagobert Duck Geldspeicher, dann ist man, glaube ich, auch, was so die eigene Risikoabwägung angeht, nicht ganz so bedacht und strukturiert, ne? Und ich glaube, wenn wir handeln und wenn wir Dinge angehen, dann können wir die auch von A bis Z, also wirklich von Anfangskalkulation bis zerstörte Steuerseele, können wir da alles durchkalkulieren, weil wir irgendwie wissen, was der einzelne Pfennig wert ist und was die Mark wert ist, die wir da einsetzen. Ne? Und ich glaube, das ist eine ganz wichtige Voraussetzung für Projekte, die auch langfristig erfolgreich sind. Natürlich ist es schön, wenn mal wieder einer um die Ecke kommt und sagt, komm, hier hast du 50.000, ne, mach mal fertig, mach mal was Geiles damit. Aber ganz ehrlich, wir würden ja trotzdem weiterarbeiten gehen, oder? Also wenn ich dich jetzt fragen würde, Lotto gewinnen, ne, kennst du ja das Spielchen, man spielt das ja manchmal so fiktiv durch, also bei mir ist das immer so auf der Autobahn, ne, dann fährst du so freitags nachmittags nach Hause, hast irgendwie den Spielschein abgegeben für einen Euro-Jackpot, weißt 70 Millionen und man erwischt sich dann ja manchmal selber so in so zwei, drei Minuten sind das, wo man dann so schwelgt in diesem Was wäre wenn? Und dann ist man auch so ganz weit weg von der Realität und lebt dann ganz kurz so diesen Traum. Und trotzdem denkt man sich, ich würde ja nicht aufhören zu arbeiten. Niemals. Also auch nicht ich.
Es ist ja fast schon eine Lagerfeuerfrage.
Ich weiß, was wäre, wenn ich schon anfangen zu zündeln.
Mach mal. Zündel doch. Weil die Frage, auch wenn die jetzt spontan kommt, die Frage kann ich dir ganz klar beantworten mit Nein.
Ich würde den Gewinn nicht annehmen. Ich würde ihn Moritz Thälmann geben, damit er seinen Podcast weiter ausbauen kann und Kamil rauskaufen kann.
Aber ich bin auch gerade so ein bisschen, was heißt überrascht, aber ich hätte jetzt nicht gedacht, dass du das auch machen würdest. Ich würde nicht in der Klinik arbeiten.
Ja, das würde ich jetzt auch nicht machen, das ist ganz klar. Also ich würde schon meine Prioritäten anders setzen, aber ich würde auf jeden Fall in dem Beruf weiterarbeiten, würde das aber wahrscheinlich etwas selektierter machen und ich würde trotzdem sehr, sehr gerne Akutmedizin weitermachen. Also man darf jetzt, glaube ich, auch nicht denken, dass wir einen Job machen, der so knochenhart ist und so schwierig und schrecklich und mit so viel Leid verbunden ist, dass man da sofort aufhören wollte, wenn man jetzt das Geld hätte. Aber tatsächlich würden wir uns natürlich, glaube ich, schon ein bisschen, wir würden uns nicht von der Klinik freikaufen, sondern eher von dem System wahrscheinlich. Ne? Das heißt, wir würden wahrscheinlich uns entsystemisieren und das Geld da reinstecken, wo wir das System verbessern wollten und könnten. Und das ist wahrscheinlich eher die Selbstständigkeit, ganz klar, ganz klar.
Ja, dann, und das Geld ist dann sehr wahrscheinlich, wenn man sich einmal mit den Lobbyisten anlegt und so, sehr schnell weg. Es sei denn, man macht es, ja, wie du sagst, selbstständig und ja, dann gründen wir halt irgendwie so eine
Lutscher, Fitnesslutscher, ja, oder irgendwas
also Geiles. Kommt ja immer auf die Summe an, aber irgendein eigenes Ärztehaus, was wir dann verwalten, oder irgendeine eigene Einheit, die wir dann da irgendwie, jedenfalls irgendwas, was halt unabhängiger ist von dem, was wir gerade in der Klinik machen, ne? Darum geht's, ja, ja. Also es kommt immer auf die Summe an, aber ich sag nochmal, für mich auf jeden Fall, das ist, das wäre nicht drin. Also ich würde relativ zügig das Geld irgendwohin investieren in Dinge, die, ja, die vielleicht mehr Energie fressen, aber die mehr Spaß bringen, so, ne? Und das, unser Job ist spaßig und macht auch Spaß. Aber halt nicht unter diesen aktuellen Bedingungen, das muss man auch sagen.
Ja, wir können den ja auch nur mit der Performance machen, weil wir halt irgendwie andere Dinge machen, die wir nie aufgegeben haben. Das müssen wir vielleicht auch nochmal festhalten. Ne? Ich meine, ich glaube, wir beide würden nicht diese Situation des Arbeitens wählen, wenn wir nicht in der Situation wären, wenn wir wüssten, wir haben noch einen Ausgleich. Ne? Also das tun wir ja beide ganz erfolgreich. Also indem wir halt, ne, der eine arbeitet da ein bisschen als Freelancer, kann sich das ein bisschen einteilen, der andere mit einer reduzierten Arbeitszeitanzahl dort oder Arbeitsstundenanzahl, das macht's aus am Ende des Tages, diese Selbstbestimmtheit. Und die ist natürlich durch Geld nochmal ganz anders zu erkaufen, keine Frage.
Ja, total.
Das muss man klar sagen. Aber lustigerweise, jetzt wenn wir schon am Lagerfeuer sitzen, es wird mir auch schon mollig warm hier gerade, tatsächlich muss ich sagen, ich wollte diese Lotto-Frage gar nicht stellen, sondern ich hatte tatsächlich was. Ich hatte tatsächlich was anderes vorbereitet, was aber auch mit Geld zu tun hatte. Und zwar, soll ich mal anfangen einfach?
Ja, wir sind jetzt offiziell beim Lagerfeuer. Warte.
Und zwar wollte ich dir folgende Aufgabe stellen. Das ist tatsächlich jetzt wieder eine Aufgabe, aber trotzdem eine Lagerfeuerfrage, weil du kannst jetzt in die Flammen gucken und mir das beantworten. Und zwar nenne ich dir jetzt mal 3 Geldbeträge und du musst mir innerhalb von 10 Sekunden sagen, was du damit machen würdest. Aber nur 10 Sekunden Zeit, du musst dich entscheiden. 999 Euro. 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2,
Kamera-Equipment, 1. Neues Kamera-Equipment.
Kamera-Equipment, oh Gott sei Dank, aber ich wollte es gerade schon ins Feuer schmeißen, aber die Scheinchen. Die 500er, die 2 500er, wo bei dem einen die Ecke abgeschnitten ist, damit ein Euro weniger. Aber soll ich dir was sagen, Kam? Ich wusste, dass du das sagst. Ich wusste das, weil diese 999, diese knapp 1000, da kriegt man nämlich was genau da auch passt. Ne?
Ja, so. Je nachdem, aber ja.
100 Euro.
100, 10, essen gehen, fein essen.
Ah, wusste ich auch. Wusste ich auch.
Ich bin da aber auch ein Typ, der immer gerne einlädt. Und ich finde, für 100 Euro, wenn jemand jeweils ein Fuffi liegen lässt, oder wenn es am Ende auf 130 rauskommt, da kannst du schon hier in der Gegend ganz nett essen, so Düsseldorf, Krefeld. Muss ja auch nicht immer super schnieke sein.
Ja,
ja, aber weißt ja selber, wir haben ja hier wirklich richtig geile Restaurants und ich habe neulich, also ich unterschätze Krefeld in seinen Restaurants irgendwie ganz häufig. Ich habe ja meine Kollegin hier in der CrossFit-Box, die Ella, die kommt aus Krefeld und die hat mich hier und da wirklich schon in richtig geile Locations gebracht, von denen ich überhaupt nichts gewusst habe in Krefeld. Und dann lässt du dann halt so deine 80 Euro liegen, zu zweit. Aber bist richtig verwöhnt,
das ist ja völlig
richtig
okay. Mackermäßig,
das ist ja, Ordnung, ja, das war sagen. Richtig fett.
Also in Düsseldorf kannst du ja auch entspannt mal ein Huni liegen lassen pro Person, ne? Also je nachdem, wo du dein Fleisch kaufst oder dein Steak. Ich meine, es schmeckt dann auch gut, keine Frage. Aber hier in Düsseldorf kannst du wirklich auch für 100 Euro pro Person essen gehen, wenn du noch ein Gläschen Wein dazu nimmst.
Ja.
Da schwelge ich ein bisschen zurück nach Kapstadt, also wo irgendwie 5 Gänge plus Wein plus geile Atmosphäre plus Sonne plus cooler Kellner plus geile Videoaufnahmen plus alles geil, irgendwie 395 kosten.
Ja, aber
nein,
es hat
nein, 35 Euro.
Ich finde, es muss auch seine Grenzen haben irgendwie. Ne? Wir haben ja auch hier das Rosenmeer in Gladbach oder hier bei mir in Korschenbruch, das Stappen, das ist auch sehr lecker. Aber ich finde, es muss... Stappen,
kennt man.
Ja, auch in Düsseldorf, ne? Habt ihr, glaube ich, Stappen...
Ja, haben wir auch.
Ja, genau. Richtig, aber es muss auch einfach irgendwie seine Grenzen haben und das dann zu erkennen und nicht... jeden Scheiß zu bezahlen, ist auch wichtig. Gerade bei Wein übrigens, bei Wein.
Absolut.
Okay,
9.999 Euro.
Auto.
Letztes.
Nee, geht ja gar nicht.
10, 9, 8, was denn für ein Schrottauto? Lader oder was?
Na.
6, 4,
da würde ich, glaube ich, in irgendein Promi investieren. Promi vor die Linse bekommen. Promi. Irgendein Promi, Promi vor die Linse. Also irgendwas, Promi
vor die Linse.
Ja, irgendwas, wo ich mich einkaufen muss mit der Band. Also man kauft sich ja auch mit der Band in Touren ein.
Ach, du musst dich einkaufen? Das gibt's ja gar nicht. Im Ernst?
Pay to play, ja klar. Pay to play.
Wie pay to fly.
Und das rentiert sich natürlich alles, wenn man gut ist und auch mit dem Merchandise Geld macht und so. Aber klar, das ist doch klar. Stell dir vor, du willst mit, ich sag jetzt mal ganz abgehoben, mit Metallica auf Tour gehen oder nur ein Konzert mit Metallica spielen.
Fand ich langweilig, als es soweit war. Aber gut.
Genau. Die wissen ja genau, was das für einen Wert hat, wenn du dann in der, weiß ich nicht, Lanxess Arena vor Metallica spielst und das dein Leben lang als Band sagen kannst. Ja, wir waren Vorband von Metallica. Da fragt ja keiner mehr nach.
Ja, 28 Tage vorher. Da waren die noch nicht da. Da stand noch gar nicht fest, dass sie ein Konzert spielen, aber wir waren Vorband.
Wir haben im selben Land gespielt wie Metallica. Ja, genau. Aber das ist ja wirklich mega viel Geld wert und das wissen die auch und da kauft man sich ein. Und ich denke jetzt nicht so hart nach oben, aber wir haben uns halt als Band genauso in Touren eingekauft. Das ist ja auch viel Geld, was da im Umlauf ist und da hat man als Band natürlich auch Interesse mitzufahren und mitzuspielen. Hat nachher auch mehr Geld wieder raus, aber du musst erstmal Geld investieren und das geht tatsächlich in diesen Bereich, ja.
Also vor oder nach Abzug der Steuer? Das ist jetzt immer die große Frage, die ich mir stelle.
Ja, du bist ja als Band, ja. Das macht irgendwann keinen Bock mehr, das stimmt. Du bist als Band ja auch eine GbR, wenn du es machst. Und da beginnt es dann auch richtig
dirty
zu werden. Mhm. Da musst du dann auch überlegen und dann hast du auch irgendwie, ja, je nach
Anlage Status, S, Einkünfte aus schlechter Musik oder was?
Genau. Da musst du für jeden Akkord bezahlen. Oh Gott. 15 Euro für C-Dur.
Ich hab diesen widerlichen grauen Brief schon wieder vor meinen Augen. Du kennst ja meine posttraumatische Steuerbelastungsstörung, ne? Dieser komischen, dunklen, recycelten Briefe mit diesem
blauen Engel. Ey, ich hänge da jetzt auch genau drin. Ich hänge genau jetzt da drin. Ich habe jetzt Berater gefunden, weil meine Beraterin
erhangen hat.
Genau, als sie meine Briefe gesehen hat.
Am Hotel gesehen hat. Ja. Also nicht mal mehr für einen Strick gereicht, aber direkt vor Ort noch.
Aber ja, Glückwunsch an meinen neuen Berater. Ich hoffe, der sagt mir zu und dann
Der verfasst gerade schon seine Memoiren wahrscheinlich. Schon so ein Abschiedsbrief.
Abschiedssteuererklärung.
Lieber Kamil. Nach Durchsicht deiner gesamten Einkünfte muss ich leider zu dem Schluss kommen, dass das Leben bis hierhin keinen Sinn mehr macht.
Genau, dass du lieber harzen solltest. Ja, cool. Was würdest du denn machen mit 9.999?
9.999 Euro. Boah, der Betrag ist ja allein schon, ist ja schon fast sexy, ne? Aber ich würde das, ganz ehrlich, ich würde das auch wieder in neue Projekte stecken und sparen. Tatsächlich. Das wäre so ein Betrag, den ich sinnvoll anlegen würde, weil ich habe mich immer so ein bisschen belesen hier und da. Mach so ein bisschen einen auf Finanzschlaumeier und bin immer beim Fokus immer ganz vorne dabei, wenn da der neue Artikel kommt irgendwie. Ne? Das tun mit ihrem Geld, wo du eigentlich schon genau weißt, wenn der nächste Fokus erscheint, ist das schon wieder hinfällig, was du damit machst. Aber ich finde es trotzdem ein bisschen spannend mit solchen Beträgen, die noch gerade vierstellig sind oder jetzt schon vierstellig, dass man damit so ein bisschen anfängt zu arbeiten, ne? Weil ich finde, das ist so ein Betrag, da habe ich immer die Erfahrung gemacht, das kann man schnell vermehren, das Geld, also positiv. Ja, das ist,
Cashflow, ja,
genau,
ja,
klar. Also das ist so eine Wertigkeit bei vier Ziffern, wo man sagen kann, okay, wenn da jetzt ein bisschen was wegfällt, ist nicht ganz so schlimm, weil es ist halt noch nicht fünfstellig und du kannst es aber schnell fünfstellig machen. Ne? Da hast du schön halt 10.001 Euro draus gemacht nach 18 Jahren, aber egal, fünfstellig, Mann.
Schön oder halt auch nicht. Oder halt auch nicht. So wie jetzt ist es ja rausgekommen, wo wir bei Thema Geld und Vermehrung und überhaupt bei allem sind, in Heinsberg, als die zwei Coronaviren da irgendwie ans Tageslicht gekommen sind, in Erkelenz, das rappelt dann auch ganz schön in der Wirtschaft, was so Geld und Geldwert und Lebensmittelwert und so, die machen jetzt alle Hamsterkäufe da in der Stadt und so, obwohl wir alle wissen, dass Hamster richtig teuer sind.
Der gute alte Hamsterkopf.
So ein Hamster steigt dann auch in seinem Wert auf einmal, ne? So von 12 Euro, da geht die Aktie so richtig nach oben. Ja. Nee, aber das ist so, ich weiß nicht, ich habe ja jetzt auch Bad Banks geguckt und kennst du das, Bad Banks,
nein.
Die Serie?
Einfach nein.
Ja, ich auch nicht. Okay, alles klar. So, ich habe zwei Fragen. Bitte. Du hast zwei gestellt, jetzt habe ich zwei. Und zwar, ich komme ja gerade, ich bin ja hier ins Haus reinspaziert und bin noch total platt. Ich hatte Spätdienst in unserer gemeinsamen aktuellen Klinik. Und da ist mir wieder ein Patient vor die Füße gekommen, bei dem ich den ganzen Tag war. Also um nochmal alle auf den aktuellen Stand zu bringen. Moritz arbeitet als Arzt und ich arbeite als Intensivpflegekraft. Und aktuell arbeiten wir auch im selben Krankenhaus auf derselben Intensivstation. So, und ich war heute den ganzen Tag nur für einen Patienten zuständig, weil er viel zu aufwendig war. Und dann ist mir ein Malheur passiert.
Bitte nicht.
Und zwar habe ich, halb so wild, könnte man meinen, bei der Blutabnahme mich komplett vollgespritzt.
Oh.
Mit Sperma.
Du bist ein kleiner Drecksack, ey.
Widerlich. Und bei diesem Spritzer, bei diesem Blood Jizz ist mir die Frage aufgekommen, Moritz, welche Körperflüssigkeit eines Patienten findest du für dich am ekligsten? Oh.
Soll ich mir irgendwas Kompliziertes sagen? Nein, also da kann ich dir ganz klar sagen, und zwar lange stehende und durch Bakterien zersetzte Oralsäfte. Muss ich ganz ehrlich sagen. Also
Speichel, tatsächlich?
Tatsächlich Speichel aller Art, weil es gibt kaum ein Milieu im menschlichen Körper, was in kurzer Zeit solch ideale Bedingungen schafft, wie ein fruchtbarer tropischer Boden, wo wirklich alles an Keimen dahin wächst, was es so gibt, und sich und sich vor allem auch paart mit allem, was sonst noch so daherkommt. Ne? Das ist ja eine viel befahrene Straße, so der Rachen, ne, aus medizinischer Sicht. Da wird gerade insbesondere, wenn der Schluckakt regelmäßig stattfindet oder die Mund- und Oralhygiene schlecht ist, dann findet man tatsächlich hinten im Rachen tiefst vor den Eingängen zur stattfindenden Intubation oft die komischsten und unangenehmsten Gerüche, die der Mensch so zu bieten hat. Also teilweise finde ich weitaus abstoßender als von reinem Erbrochenen, weil das hat entweder einen scharfen galligen Geruch oder so einen Magengeruch oder klassischer erbrochenes Geruch, so Buttersäure, oder bei Fäzis, bei Stuhl, da ist es auch relativ klar, da weiß man, was man kriegt. Das ist so ein bisschen das Problem. Man weiß, was man kriegt. Ja. Bei Speichel weiß man es nicht.
Aber es ist bei mir genau dasselbe. Speichel auch ganz übel. Da habe ich aber auch sowieso so eine Story noch im Hinterkopf, die mir einmal passiert ist, und die fühle ich jetzt nicht aus, aber Speichel auch aufgrund der Konsistenz und weil ich weiß, das hat auch viel mit Hygiene oder nicht durchgeführter Hygiene zu tun. Übel. Und klar, du begegnest ja auch Mundgeruch in einem ganz normalen Gespräch.
Fötor ex ore, genau, übrigens Fötor genannt, auch schlau.
Fötor ex ore. Das ist für mich auch wirklich das, was ich am wenigsten abkann. Ist aber, ich finde bei mir, weiß nicht, ob es bei dir auch so ist, es ist unheimlich tagesformabhängig.
Also, ja, absolut, absolut. Also Geruchsempfindlichkeit ist ja auch sehr subjektiv und sehr tagesabhängig, ganz klar, ganz klar.
Aber tatsächlich arbeite ich auch ganz gerne auf Station mit, ich will nicht sagen Aromatherapie, das bin ich nicht, bin kein Therapeut, aber ich habe das schon gerne, wenn am Ende der Raum gut riecht, und auch für die Angehörigen, ne? Also mal so nebenbei bemerkt, wenn ein Angehöriger in den Raum kommt und da stinkt es einfach nur nach Scheiße, Pisse, Blut und Kotze, dann ist es doch klar, egal wie gut es deinem Onkel geht, es riecht nach Scheiße, Pisse, Blut und Kotze. So, wenn es aber schön irgendwie nach Scheiße, Pisse, Blut und Rosen riecht.
Zitronen. Alles halb so wild.
Nee, aber ich überdecke das auch ganz häufig. Ich habe immer mein Zitronenöl dabei. Manchmal vergesse ich es auch, oder es ist wieder leer. Aber das merkst du auch. Übrigens, ich beobachte euch ja auch in der Visite. Das merkt man auch, ob ihr da noch ein Stückchen weiter...
weit wegtreten, genau,
richtig. Manchmal der gegenteilige Effekt genauso. Manchmal lasse ich diese Scheiße da einfach liegen und alles, und dann ist die Visite auch ziemlich zügig vorbei.
Ist auch nicht schlecht, oder?
Und dann musst du dich nicht...
Gemeiner Trick. Zu Ungunsten des Patienten hat wieder keiner untersucht.
Ne? Okay, wie viele Fragen? Was?
Zweiter darfst du noch. Darfst mir noch eine stellen.
Ich habe dir jetzt, was habe ich dir gestellt? Achso, der mit dem, ja genau. Ja, bei mir auch Speichel, um das nochmal, das nochmal einfach so zu sagen.
Ja, dann können wir den Speichel zusammenfügen.
Bei ist mir ja auch
ist
Speichel.
Ja, ist ja genial.
Zweite Frage, ganz kurz zum Ist-Zustand. Mir ist aufgefallen, also du kannst dich nicht dagegen wehren. Alles, was hier gerade irgendwie in Deutschland passiert, das ist so unheimlich viel. Das kann man gar nicht irgendwie in eine Schlagzeile zusammenführen. Ob das jetzt irgendwie die Anschläge sind in Hanau oder jetzt ist hier noch so ein Berserker durch den Karnevalszug gefahren.
Was kannst du noch sagen?
Mit dem Auto. Da kannst du nur mit dem Kopf schütteln. Ne? Dann hast du Coronavirus hier. Dann hast du hier bei uns in der Gegend auch immer wieder...
Gerade den Kopf geschüttelt, hast du schon Coronavirus wieder.
Ist so. Einmal Kopf zu viel geschüttelt und das
Zack,
war's.
Boom.
Aber was mir neulich noch eingefallen ist, wir haben hier in der Gegend ja auch immer super viele Bombenentschärfungen noch, ne, aus dem Weltkrieg. Also ständig irgendeine Scheiße, die hier passiert und irgendwas, was den Job, zu dem ich jetzt komme, gar nicht so einfach macht. Und deshalb die Frage, was würdest du ändern, wenn du nur einen einzigen Tag lang der absolute Bundeskanzler wärst? Was würdest du spontan ändern?
Kann ich dir sofort sagen, ich würde aus ganz vielen Lebensbereichen die unfassbare Bürokratie rausarbeiten. Also es gibt ja für alles 20 Formulare und man muss 150 Mal irgendwie hin und her und erst unterschreiben, Gegenleistung und so ein Kram. Und das würde ich vor allem auch jetzt, um mal direkt im Gesundheitswesen zu bleiben, ich würde es radikal minimieren und den Leuten wieder originär das zuschreiben und zustellen, was sie machen in ihrem Job, nämlich sich mit dem beschäftigen, wofür sie ausgebildet wurden. Ne? Zum Beispiel ne, wir als sagen wir Medizinpersonal mit dem Patienten Zeit dafür zu haben und das auch gewürdigt zu bekommen. Also Entbürokratisierung, weniger Papierkram und dadurch einfach viel mehr Zeit gewinnen und auch das Gefühl, man schafft viel mehr. Und ich glaube, das ist, da spreche ich jetzt ganz, ganz vielen von der Seele. Und ich würde wieder Kaugummiautomaten überall aufhängen.
Ja, die Corona-Kaugummiautomaten.
Wo diese geilen Kugeln da rauskommen, Corona-Kaugummis, genau, diese harten Kugeln, wo man dann dran gezogen hat für 10 Pfennig, dann kamen da 3 so Kugeln raus, mit irgendwelchen Tricks hat man dann 100 Kugeln rausgekriegt.
Voller Trick, einfach dagegen gehauen, ey. Mann, war das ein Trick?
Genau, einfach gegengehauen oder mit dem Feuerzeug die Scheibe aufgeflammt, das war auch immer klassisch. Nee, und die würde ich wieder überall aufhängen, weil das waren immer so Glücksmomente im Alltag. Wo gibt's die denn noch? Wo gibt's denn noch diesen Glücksmoment, wo man sich da diese Erdnüsse oder diese Kaugummis rauszieht, wie die dann so hart sind, dass man danach so sofort zum Zahnarzt musste, aber man hatte irgendwie für drei so Kauer hatte man auf jeden Fall einen kurzen Genuss. Ja. Schade, dass es die nicht mehr gibt, die würde ich dann auch
überall. Jetzt muss ich hier natürlich sofort den Zahn ziehen und sagen, eine von deinen beiden Ideen ist halt praktisch unmöglich und das ist nämlich die mit den Kaugummiautomaten.
Die Kaugummiautomaten, weil die werden gar nicht mehr gebaut. Da gibt es gar keine digitalen Packages für.
Genau, ist nämlich viel zu kompliziert, das dann wieder über die ganzen Sachbearbeiter und so auf die und die Straße.
Nee, es liegt einfach daran, dass es bald kein Münzgeld mehr gibt, was man da reinschmeißen kann. Da musst du mit dem 500er, musst du die Dinger
das
dann.
Das würde ich ziehen. Übrigens, wenn ich einen Tag hätte, würde ich das Münzgeld sehr wahrscheinlich abschaffen. Aber man muss ja auch mal realistisch bleiben, deine Idee mit der Bürokratie und so weiter, die ist schwierig. Also gerade in Deutschland, das hat ja eine Entwicklung und das hat ja auch Berufe, die dahinter stecken. Und das hat ja eigentlich alles was mit Verantwortung abgeben zu tun, dass der eine es halt nicht entscheiden kann, deshalb muss es ja der andere entscheiden, damit der dritte es wieder entscheiden kann und am Ende 7, 8 Leute entschieden haben, damit du dann deinen Kaugummiautomaten wieder aufbauen kannst, weißt du?
Boah, es ist Hammer.
Aber es gibt einfach nicht diese absoluten Entscheider, die das ist ja auch ein Schutz. In Deutschland. Ist ja auch in Ordnung. Na, aber ich weiß auch, was du meinst mit das wissen wir, glaube ich, alle. In Notfallsituationen, wenn irgendwie der Rhein wieder hier übergeschwommen ist.
Überpegelt.
Und, genau.
Übergeschwommen.
Übergeschwommen. Ein Auerbach zu viel gemacht hat. Da geht es dann ja wieder einfacher. Da wird ja sowas auch gelockert. Also das zeigt ja auch, dass es prinzipiell geht. Ne? Aber ich glaube, wir sind auch weltbekannt für unsere Bürokratie. Wobei ich gar nicht weiß, ob das nicht in anderen Ländern auch irgendwie auf seine eigene Art. Guck mal, in Spanien. Mhm. Versuch mal, ein Haus zu bauen in Spanien. Was meinst du, woran das scheitert?
Habe ich versucht. Ne? Habe ich versucht. Hat nicht geklappt.
Ja.
Keine Steine gehabt.
Und wenn das nicht daran scheitert mit der Bürokratie,
dann... Ich sag, beim Bauamt habe ich den Mund nicht überall aufgekriegt. Ein ganzes Spanier.
Ist ein Haus erbauen hier in Spanien? Okay, wir können es beide nicht. Ich sag dir mal ganz kurz, was ich machen würde. Ich hätte, also wirklich mal was Praktikables eventuell. Ich hätte erstens einen Internetführerschein eingeführt. Also so eine Art Online-Test, den man bestehen muss, damit man...
Proof of www. Ich verstehe.
Ich finde also ganz grundlegend sollte jedem klar sein, wie kommt man in so eine Bubble rein, wie kann man wirklich Studien oder Schlagzeilen recherchieren, wem kann man vertrauen, ne, und sowas. Also ich merke das halt an meinen Eltern, ganz ehrlich. Das sind sogenannte Silver Surfer. Kennst du Silver Surfer?
Ja.
Ne, also runtergebrochen sind das... Meistens Golden Rider. sind das meistens so, ich sag jetzt mal mit 40er, mit 50er, die dann das Internet in dem Alter entdeckt haben. Und dann natürlich super schnell auf so Fake News.
Meine Oma sucht immer noch, übrigens.
Meine auch.
Die hat's noch nicht gefunden.
Und die fallen natürlich unheimlich auf so AfD-Parolen rein und glauben natürlich super schnell alles. Und da bist du halt meiner Meinung nach super schnell auch drin. Ich ja auch. Also, wenn du dir nicht die Zeit nimmst und mal 15 Minuten nachforschst, dann bist du da drin. Ne? Dann glaubst du auf einmal, dass diese ganze...
Alles.
Ja, dass diese ganze hier, neulich, Silvester, das Affenhaus, was abgebrannt ist. Was meinst du, was da für Verschwörungstheorien wieder rausgekommen sind, ne?
Ey, dass es gar nicht passiert ist und doch irgendwie wieder ein Politikum.
Und warum? Und Hammer. Stahl kann ja gar nicht brennen. Und Plexiglas.
Die Güterstäbe, das kann ja gar nicht.
Ich habe ein Semester in Blablabla studiert. Okay, gut, wenn ich sage studieren, dann habe ich nur die Bild-Zeitung gelesen, da stand drüber. Ja,
reicht doch, weißt oder?
Du? Ja, und das reicht ja ganz vielen schon. Ja, also das wäre das, der Internetführerschein. Und das Zweite wäre, dass ich deutlich mehr Volksabstimmungen implementieren würde.
Also ganz einfach runtergebrochen, noch mehr demokratische Bürgerbeteiligung.
Genau, ja. Und manchmal geht es ja gar nicht, es geht ja nicht um große Entscheidungen. Es geht ja, lass es doch einfach mal in irgendeinem Kaff oder in irgendeinem Dorf sein oder im Landtag oder so. Genau, der Tubuskaff, der ja auf 40 geblockt ist, ne, wo man dann
hervorragend entscheidet. Wir finden das immer wieder, wir kommen mal wieder zur Medizin.
Verdammt. Der Kaff. Ja, aber lass die Leute spüren, dass die mit entscheiden dürfen. Und ich glaube, dann nimmt man auch schon viel Unzufriedenheit. Ja, das wären die Dinge, die ich machen würde. Allerdings.
Echt spannend.
Tadadada, Lagerfeuer, so ist es schon passiert. Jetzt haben wir das ja ehrlicherweise richtig gemacht.
Durch, warte, ich gebe mal eben Wasser drüber.
Aus für heute, genau.
Übrigens, kurzes Lagerfeuer, noch ganz kurz Anekdote. Weißt du, was ich liebe? Das ist auch so ein Thema Geruch noch schnell. Wenn man so lange am Feuer gesessen hat, kennst du das? Diesen Geruch von Klamotten. Das hatte ich jetzt irgendwie heute auch noch da bei dieser Prüfung. Ich hatte nur ein Kleidungsstück, was im Koffer zusammenlag mit so einem Feuerkleiderstück, was ich ja vor 3 Tagen da anhatte. Ich habe mich ein bisschen gefühlt wie so ein Brandmeister, der irgendwie gerade von seinem Einsatz kommt. Aber das ist, ich finde es total geil. Ich liebe diesen Fackelgeruch, diesen Brandgeruch von verbranntem Holz.
Genau, der Barbecue, ganz genau. Ich notiere ganz das mal als Folgenname. Der Barbecue Moritz.
Das ist er. Wobei wir haben nicht mal Barbecue gemacht, sondern einfach nur namibisches Holz verbrannt, kaltblütig und den Klimawandel wieder voranschreiten lassen. Aber man muss sagen, wir haben auch viel Gutes getan an dem Tag. Aber das ist trotzdem dieser Feuergeruch in den Klamotten. Irgendwie erinnert er mich immer so an meine Kindheit auf dem Abenteuerspielplatz. Einfach ein schöner Geruch. Kann ich nur empfehlen, sich den mal zuzulegen. Moritz, ab und zu mal wieder ein bisschen zündeln.
Habe ich mir auf jeden Fall.
Mal wieder lecker Feuerchen machen.
Geil. Ja, also, was haben wir? Wir haben, genau, ich habe noch einen kleinen Tipp bekommen. Idealerweise sollten wir uns nicht verplappern und über eine Stunde reden. Ich glaube, wir sind jetzt bei knapp 40 Minuten angekommen.
Wir sind
und du willst sowieso Schlummi gehen, ne?
Ja. Ich muss Schlummi, aber passt.
Passt.
Schlummi.
Ja, dann pass auf, ich hab nämlich ein Spiel noch vorbereitet, aber das machen wir beim nächsten Mal.
Mach echt jetzt?
Ja, oder jetzt? Es ist schnell.
Mach schnell.
Ja, okay, pass auf.
Finde ich gut. Einmal spielen, aber noch gar nicht gespielt.
Ja, aber Sarah kommt doch gleich nach Hause, oder?
Sarah liegt schon hier.
Die liegt schon da. Okay, gut, dann muss ich ja jetzt flüstern.
Schöne Grüße.
Schöne Grüße zurück, Sarah. Schöne
Grüße, sie spielt mit.
Ah, okay, ja, das kannst du machen.
Ich binde sie in das Spiel ein, aktiv. Ich binde sie aktiv in das Spiel mit ein.
Für die ganze Familie und für Barbecue.
Für die ganze Familie. Moritz. Lulu, unser Hund, spielt auch mit.
Das Spiel heißt Keimschleuder-Quartett. Und ich nenne dir gleich ein paar Flächen. Dazu muss ich kurz was sagen. Wir machen bei uns...
die meisten Keime... Ja, ich weiß schon, ich verstehe.
Hm? Ja, okay, ja, geil. Wir machen bei uns auf Station auch regelmäßig Hygienebegehungen. Und da werden ja auch Abstriche genommen, nicht nur am Patienten, sondern auch an den Flächen, an den Instrumenten und an den Ärzten und an meinem Hoden und was auch immer noch. Und das Ganze ist ja gebündelt...
An dem faulen Sack, nee.
An dem faulen Sack, ja, der hat die meisten Keime. Das Ganze bündelt sich dann in einem Begriff und zwar nennt sich das KBE und das meint...
Weiß ich.
Ja, was heißt das denn, Moritz?
Das ist Kölner Bund für Immigration, das sind koloniebildende Einheiten.
Genau, koloniebildende Einheiten, so. Und die haben natürlich bestimmte Werte, die dann sagen, dass diese Fläche oder dieses Objekt, was wir abgestrichen haben, potenziell gefährlich sein kann, ab einer gewissen Anzahl oder halt noch im tolerablen Bereich ist. So, und jetzt spielen wir mal so ein bisschen Keimschleuder. Das Spiel ist relativ kurz, aber ich habe ein paar Sachen einfach mal verglichen, die auch alle nachzulesen sind und auch abgestrichen wurden. Und ich fange an. Wir spielen Smartphone-Display gegen Klapptisch im Flugzeug.
Klapptisch im Flugzeug versus Smartphone-Display, mehr Keime. Also ich würde tendenziell sagen, Keimspektrum, eher Flugzeug, Keimspektrum. Menge an Keimen wahrscheinlich doch eher Handy, weil Kontakt häufiger und weniger und seltener sauber gemacht. Also wenn wir es hart runterbrechen, 1-0 fürs Handy.
Falsch. Und zwar gnadenlos verloren. keimbildende Einheiten pro Quadratzoll machen wir jetzt gerade. Also das geht zwar nach den, ich bin da jetzt kein Mikrospezi, ne? Aber prinzipiell die Abstriche sind in Quadratzoll hier angegeben. Das Smartphone hat 27 keimbildende Einheiten. Der Klapptisch im Flugzeug, und das passt ja auch zu uns, wir fliegen sehr viel, just think about it, 2155.
Das ist krass. Also ich kam jetzt eigentlich auch nur auf die Antwort daher, dass ich mir dachte, okay, nach jedem Flug wird das desinfiziert, ne? Punkt.
Eben nicht.
Ja, okay, das ist krass. Das ist krass. Ja. Boah, das ist ekelhaft. Ich fliege nie wieder. Ich storniere mal eben alle Flüge. Warte mal hin, ganz kurz.
Okay, 1-0 für den Klapptisch. So, jetzt geht's weiter. Klapptisch. Richtig. Klapptisch im Flugzeug versus Toilettengriff im Flugzeug. Wer hat mehr Keime?
Ja, ich bleib jetzt mal beim Klapptisch, weil ich denke, dass der Toilettengriff tatsächlich, der muss sauber gemacht werden. Also wenn das nicht der Fall ist und da nicht dieser Putzfrauenzettel abgehakt ist, dann kann das nicht sein. Also du redest von einer normalen Tür wahrscheinlich oder den Abspülgriff.
Den Griff, also nicht den Abspülgriff, der wird nochmal separat gecheckt, sondern der Türgriff, genau, ja.
Ja, also wie gesagt, hängt jetzt einfach davon ab, ob das sauber gemacht wird oder nicht. Also ich würde sagen, tendenziell wird der Klapptisch, wenn er nicht sauber gemacht wird, wird er wieder gewinnen, weil da patscht einfach jeder drauf und ich will nicht wissen, wo die Leute ihre Hände auch während des Fluges die ganze Zeit haben. Also egal ob Business oder First, ich glaube, dass der First teilweise auch irgendwo zwischen den Beinen lauert und auf den Klapptisch verschleppt wird. Also von daher... Ich werde nur noch ohne Hände im Flugzeug konsumieren. Der bleibt bei mir ab jetzt immer oben, der Klapptisch.
That's right. Also, das ist exakt Klapptisch, wie eben schon gesagt, 2155. Tür, Toilettengriff, 70. 70 keimbildende Einheiten pro Quadratzoll. Also schon wirklich extrem. Und das hat wirklich damit zu tun, dass der Klapptisch einfach so das Waisenkind des Flugzeugs ist. Ne? Die Toilette wird halt tonusmäßig gesäubert und du...
Riesengefahr Klapptisch, morgen Schlagzeug.
Total. Klapptisch.
Vielleicht ist das ja auch der Konduktor für Corona.
Absolut.
Weiß nur keiner.
Wenn dann der Klapptisch.
Der Klapptisch. Die Gefahr geht von Klapptischen aus. Nie wieder Klapptische.
Nie wieder.
Corona-Klapptisch.
Weiter geht's. Klapptisch versus... Arztkittel.
Boah, Arztkittel gewinnt, würde ich klar sagen, wenn es der ungepflegte Arztkittel ist, der nicht regelmäßig gewaschen wird. Aber der klassische, sag ich mal, Oberarzt-Arztkittel, der irgendwo die ganze Zeit im Oberarztbüro hängt, bietet einfach eine ideale Brutfläche, um alles an Keimen zu verschleppen, was geht. Deshalb wird ja der Arztkittel auch gerne aktuell verbannt aus der hygienischen Tätigkeit.
That's right. Also Klapptisch hat wieder wesentlich mehr keimbildende Einheiten.
Klappkittel.
Arztkittel.
Tischkittel.
Arztkittel hat aber in der Summe auch nicht so wenige. Ich nenne dir gleich die genaue Einheit, aber ich will noch mal vorher von dir wissen, wer gewinnt? Arztkittel versus Smartphone? Wer hat mehr Keime?
Ja, hättest du mir jetzt die KBE gesagt, hätte ich es dir sagen können, weil du eben was von den Quadratzoll auf den...
I know.
Ja, ich weiß. Ich würde tatsächlich sagen, das Smartphone gewinnt. Der Arztkittel ist die Keimschleuder Nummer 1. Crazy, aber wahr.
Das stimmt. Arztkittel hat jetzt 36 KBE. Smartphone hat, wie wir schon vorhin gesagt haben, 27.
Was gewinne ich jetzt? Ein Arztkittel?
Neun Arztkittel, ja. Ich meine, letztendlich alles hat ja mit Verhaltensmustern zu tun. Arztkittel, und da gehen die ja richtig an die Decke, die Docs, wurde ja auch in einigen Kliniken jetzt abgeschafft, unter anderem komplett bei Asklepios.
Bin ich Freund von.
Wir arbeiten ja sowieso mehr mit Kasachs, so, ne? Ja. Und wenn du auf Intensiv bist, ja auch. Aber ich glaube, der klassische Arztkittel, den man auf der normalen Station sieht, der ist schwer rauszubekommen. Horror. Solange Horror. Sich da die Oberen irgendwie gegenstellen. Und interessanterweise in der Studie wurden weibliche Kolleginnen deinerseits, also Ärztinnen, befragt, die sich vehement beschwert haben, weil die gesagt haben, okay, es ist für uns als Frau sowieso schwer, akzeptiert zu werden in dieser ärztlichen Männerwelt und blablabla. Und
den Kittel auch noch abgeben. Und
genau, wenn wir den noch abgeben, dann nehmen uns die Patienten auch gar nicht mehr wahr.
Mhm. Verständlich.
Ja, vielleicht versteht man das menschlich, aber es hat trotzdem hygienisch ganz klare Studien, die auch sagen, nee, Arztkittel geht gar nicht. Und wenn man den Arztkittel mal mit unseren Kasachs vergleicht, dann ist der auch wirklich nochmal deutlich
auf jeden Fall
kontaminierter, weil die werden halt zum Teil, also die Umfragen sagen, dass die zum Teil nur einmal im Monat gereinigt werden, so, ne? Das weißt du selber, also, ne, die gehen ja überall mit, überall,
vor allem in jeder Kantine. In jeder Kantine teilweise hast du es ja, dann haben die über den Stuhl geschlagen, die Leute, war früher immer so, und dann baumelte irgendwie der untere Teil des Kittels hat sich auf den Boden, ne, und wurde so als schlechter Wischmopp benutzt. Also ich finde es nicht nur die Flora und Fauna des Bodens auf dem Kittel, sondern eben auch noch alles, was in Patientenbetten ist, an dir selbst, am Stethoskop, am Handy.
Überall.
Alles, was sonst noch so rumfleucht, ne?
Ja, da
hast du meistens noch die Karnevalskeime drauf, weil du damit auch noch Karneval irgendwie verkleidet gegangen bist als Arzt, obwohl du keiner bist. Ganz dramatisch alles.
Und dazu kommt auch noch, den kennst du ja sicherlich auch, den Weißkittel-Effekt. Der fällt ja, dann genau. halt auch komplett weg. Ne? Also Patienten, weg, ja. die wirklich nachweislich einen höheren Blutdruck entwickeln, weil ein Weißkittel, also sprich ein Arzt oder ein Karnevalgänger, auf die zukommt.
Und übrigens wusstest du auch, dass man auch den akademischen Ausbildungsstatus an so einem Kittel gut erkennen kann, denn oder woran, weißt du das?
Ich glaube, das ist ähnlich wie in der Pflege. Bei uns erkennt man das ja an der Anzahl der Kugelschreiber.
Ja, genau. Oder
je weniger, eben auch
Nachschlagewerke. Ne? Je weniger, ja. so ein Chefarzt, der hat in der Regel nichts in den Taschen außer seiner Hand. Wirklich, ja. Das ist das Einzige, was er drin hat. Und dann weißt du, das ist der Chef. Und die ganzen jungen Assistenzärzte und Piotler erkennst du daran, dass sie halt entweder irgendwelche Sabber- und Essensflecken drauf haben, weil der Wäscheautomat nichts hergegeben hat, oder die haben halt 20 Nachschlagewerke drin. Oder Stimmgabeln oder ja, weiß nicht, Handys oder Powerbanks oder Ghetto-Blaster oder Skateboards oder whatever.
EKG-Lineal, alles.
Genau.
Ja, das stimmt, so ein Riesen- Zirkel. Und unnötiger EKG-Zirkel, ein Parallelogramm.
Ein Trapez.
Genau, ein Tesserakt.
Wobei wir da beim Thema Läden sind und übrigens Läden, die drei Sachen verkaufen, die nicht zusammenpassen, da kommen wir in irgendeiner Folge noch zu. Wir sind da neulich wieder dran vorbeigefahren an diesem Laden. Ab jetzt gibt es den Kittel mit drei Sachen, die nicht zusammenpassen.
Ja, genau. Was wäre das denn dann? Dann wäre das Vogelfutter.
Vogelfutter. Ja, Gartenschlauch.
Und Handy.
Autohebebühne.
Ja, genau, wir machen groß. Alle einen Laden auf für Kittelverkauf, Vogelfutter und Autohebebühnen. Ist ein Selbstläufer.
Absolut. Wir sind an diesem Laden vorbeigefahren übrigens. Ich habe mich totgelacht. Ne? Und zwar, also das Coffee, pass auf, in diesem Laden gab es Coffee, Lamps und Furniture. Also Möbel, Kaffee und Lampen. Das passt doch einfach überhaupt nicht, ganz ehrlich. Was soll
das? Ja, das müssen wir hier mal aufbröseln. Also in Kapstadt gab es diesen einen besagten Laden, der dann in the middle of nowhere zum einen und zum anderen mit völlig obstrusen Inhalten gefüllt war, bei dem wir einfach nur wussten, hey, das wird nichts. Aber er steht ja scheinbar immer noch.
Zwei Stunden lang auf der Autofahrt einfach irgendwelche drei Sachen zusammen konfiguriert, die einfach nicht zusammenpassen, die man aber doch in einem Laden zusammen kaufen kann.
Genau. Wir machen auch einen Laden auf mit externen Festplatten. Sprudelwasser und so.
Und Hundekatzenstreu.
Genau.
Egal was es darf halt, Hauptsache es passt nicht. Ne?
Und Hülsenfrüchten. Wir müssen aufhören, wir steigen uns rein.
Wir müssen aufhören. Schluss, Ende
okay.
aus.
Es ist Deutschland, 21.53 Uhr. Ich würde sagen, ich verabschiede mich jetzt hier aus diesem Podcast und ich wünsche allen Einsatzkräften, Polizisten, Feuerwehrmännern, Rettungskräften, Pflegepersonal und Ärzten viel Energie und viel Durchhaltevermögen jetzt bei den aktuellen Corona-Ereignissen, die man zwar nicht unterschätzen darf, aber bei denen man auch nicht panisch werden sollte. Denn die werden ja gar nicht erwähnt, muss man ja auch sagen. Also das will ich deshalb mal an dieser Stelle machen. Ne? Das Schiffspersonal, was auch hospitalmäßig da auf den Schiffen richtig am Berserkern ist. Das Klinikpersonal jetzt hier in allen Unikliniken und allen normalen Intensivstationen, die müssen richtig hasseln. Ja, auch die Presse, dass die aktuell bleibt, ne? Ist auch ein ganz gefährlicher Bereich, wenn du da mal irgendwie irgendwas verpasst. Ja, hartes Business. Ich wünsche euch viel Erfolg und viel Energie. Und ich würde sagen, lieber Moritz, das war's für heute mit Awesome and Average. Und das letzte Wort gebe ich dir heute. Ach, das war's schon.
Gute Nacht.
Gute Nacht.
Träumt süß, aber bitte nicht von Corona.
Tschüss.